Ja, wir freuen uns beide, Katharina und ich, heute mal bei dir zu sein, liebe Vanessa.
Ja, ich will dich endlich wieder sehen, Vanessa.
Und der Vollständigkeit halber Professor Dr. Vanessa, ja. Borgmann.
Herzlich willkommen hier am Fraunhofer IAO in Stuttgart. Schön, dass ihr mich besuchen kommt.
Wir hatten es beide nicht weit. Ich komme selbst aus Stuttgart, Katharina aus Karlsruhe. Und dennoch hat es Zeit gebraucht, eine Weile. Warum eigentlich, dass du mal im Hotel-Podcast zugegen bist?
Also ich glaube, als du mich gefragt hast, habe ich direkt zugesagt.
Dann lag es an mir.
Insofern kann ich die Frage nicht zurückspielen. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, bis du mich gefragt hast?
Ja. Das könnten wir doch klären. Auf jeden Fall können wir schon mal ankündigen, dass wir heute eine kleine Reise machen, die bis nach, was hast du vorher gesagt, Saudi-Arabien führt?
Ja, das wäre so ein Eckpunkt, oder? Ich meine,
interessant.
Hotellerie ist Global Business, da können wir schon so die Landkarte ein bisschen abgrasen, wahrscheinlich mit spannenden Projekten.
Also, wir verlassen.
Sind wir mal gespannt, wo es uns dahin führt.
Wir verlassen die Stuttgarter Stadtgrenze heute, definitiv.
Keine Sorge, wir bleiben nicht nur hier.
Wir bleiben nicht in
Stuttgart. Ich bin immer froh, wenn ich aus Stuttgart wieder rauskomme. Oder
aber du bist Stuttgarterin.
Manchmal schwerfällt, weil der Kessel, der hält einen schon ganz gut fest.
Mich nicht.
Mich schon.
Du hast
also verkehrstechnisch ist es nicht lustig.
Nicht lustig.
Rein und raus.
Aber du hast in Stuttgart studiert, glaube ich. Architektur sogar,
oder? Ich bin in Stuttgart geboren. Also ich bin wirklich Stuttgarterin. Ja, mich hält der Kessel. Ich habe zwar so ein paar Ausflüge in meinem Leben schon unternommen, auch in anderen Städten gelebt, aber jetzt bin ich wieder in Stuttgart. Und ich bin auch ganz gerne hier.
Aber pendelst du noch so viel wie früher zwischen Stuttgart und Dresden? Oder hat das ein bisschen abgenommen?
Das hat ein bisschen abgenommen,
ja. Also du hast aber schon noch deinen Zweitwohnsitz in Dresden.
Nein, den hatte ich nie. Ich hatte einen Wohnsitz in Berlin.
Ah, ja, Berlin war das.
Mhm. Berlin und meine Ausflüge nach Dresden sind dann in der Regel von Berlin passiert. Ja, und jetzt reise ich eben nach Dresden von Stuttgart aus. Das ist
fast genauso weit wie von Berlin.
Ja, es ist schon ein bisschen aufwendiger, aber es funktioniert auch. Also,
jetzt wird mir auch klar, warum die Vanessa als Doktorarbeitstitel sich um die psychische Beanspruchung von Geschäftsreisenden gekümmert hat, weil sie wahrscheinlich, hast du dir selbst dann erforscht.
Ja, genau. Also die mentale Belastung, Beanspruchung, wie kann ich die Geschäftsreisenden während ihrer Journey besser unterstützen, das war Thema meiner Dissertation, ja.
War es für dich immer schon klar, dass du so einen wissenschaftlichen Weg einschlägst oder wann wurde das?
Gar nicht.
Du hast doch Architektur studiert.
Ja. Ich habe Architektur studiert und ich glaube, ich war eigentlich eher auf einer künstlerischen Schiene von Anfang an. Also als Kind war ich immer schon in der Kunst, in der bildenden Kunst und da sogar auch Kunstpreise als Kind schon bekommen. Also es war eigentlich schon klar, ich bin so kreativ und verliere mich da auch gerne so im Schaffen, im kreativen Prozess. Und dann ging's Ende Gymnasium darum, ja, was studiert man denn dann jetzt eigentlich? Und dann habe ich mich so mit dem Leben als freie Künstlerin gedanklich auseinandergesetzt und dachte mir, puh, da ist ja alles so offen, ja. Also wo sind da überhaupt Grenzen? Wo weiß ich, wann ein Werk fertig ist und ist es richtig oder falsch? Und bin ich da überhaupt richtig in dieser Welt? Ja, und der Kunstmarkt an sich ist ja auch sehr speziell. Und dann bin ich durch Gespräche in die Architektur gekommen und dachte so, wow, das ist ja toll, da hat man eine klare Anforderung, ein Aufgabengebiet und also wenn das Haus eben auch nicht zusammenstürzen soll, dann muss man auch bestimmten statischen Anforderungen gerecht werden etc. Und es hat eben auch was Künstlerisches.
Best of all worlds, was du schon immer wolltest.
Ja. Und dann habe ich mich in die Architektur verliebt. Ja. Und ich würde immer wieder Architektur studieren. Also es ist aus meiner Sicht ein Studium, das sehr, sehr viel Freiheit bietet, dass man sich in unterschiedlichsten Bereichen spezialisiert am Ende auch. Ich bin eben auch im Architekturstudium schon eigentlich immer mit Themen rund um Zukunft unterwegs gewesen. Ich habe dann Architekturentwürfe gemacht für das Wohnen der Zukunft, für eine Bibliothek der Zukunft, die Schule der Zukunft und auch ein Hotel.
Mhm. Ja. Ja, und am Ende, ich finde den Werdegang ganz interessant von der vom Freigeist einer Künstlerin über ein Studium Architektur und das Haus muss stehen und dafür muss was tun, bis hin eben zur wissenschaftlichen Arbeit und einer Publikation, wo am Ende dann wirklich auch jeder Satz irgendwo sitzen muss. Also das ja, ist
fundiert. Aber also ich finde auch immer wieder lustig, wie ich dann eigentlich zu Fraunhofer gekommen bin, weil auch das war kein gerader Weg oder um es noch mal ein bisschen zu pointieren, ich wusste gar nicht, was Fraunhofer ist. Mhm. Also ich war wirklich in meinem Studium unterwegs und hatte keine Ahnung, dass es eine Fraunhofer-Gesellschaft da draußen gibt. Das ging irgendwie in meinem Leben komplett an mir vorbei.
Hast du es auch mit E geschrieben, so wie alle anderen Unwissenden und ich auch am Anfang.
Ich habe es nicht mal geschrieben, weil es gab gar keinen Anlass, es zu schreiben. Ich habe Architektur studiert. Ich war damals, da war ich noch nicht in Zürich, aber ich habe mich schon in meinem Architekturstudium eben auch schon sehr intensiv mit Technologien beschäftigt. Also so Aufhänger waren damals 3D-Druck, überhaupt Architektur programmieren, also Computational Design im 3D und dann auch die Nutzung von Fräsen, um Prototypen anzufertigen. Das war eine Welt, die hat mich total fasziniert, weil ich gespürt habe, da ist was im Aufbruch und auch im Umbruch, da ist eine ganze Branche im Umbruch. Und jetzt jenseits auch vom Entwerfen im 3D damals, hat mich dann eben auch Virtual Reality sehr fasziniert. Und es war ja wirklich, wann war das? 2003, 2004, also war das noch nicht in aller Munde. Und ich habe mich mit diesen Technologien beschäftigt und dann Gespräche geführt. Und da hat mir einer der Gesprächspartner dann gesagt, naja, also wenn dich die Themen interessieren, dann müsstest du dich mal mit jemandem am Fraunhofer-Institut in Verbindung setzen, weil die forschen, ja, die forschen an Raum, die forschen für den Menschen, die forschen an unterschiedlichsten innovativen Technologien und wie das alles zusammen eben zu einem intelligenten, zukunftsfähigen System wird.
Und du so, am Frauen was?
Ja, genau. Fraunhofer was? Wie? Aber okay, ich schreibe mir mal die Telefonnummer auf. Ja. Und dann bin ich da wirklich super naiv reingepurzelt. Ja, dann kam mein Anruf, dann gesagt, ja, darf ich mal kurz fragen, was ist überhaupt Fraunhofer und was macht ihr dort? Und dann kam die Antwort und die Erklärung und ich hatte nur noch einen Gedanken. Genau dort muss ich arbeiten. Und das habe ich dann auch direkt so artikuliert und habe gesagt, also habt ihr irgendwas, ja, Praktikantenjobs oder irgendwas? Ich bin Studentin, wie kann ich hier arbeiten? Und ich bin noch am selben Tag zum Vorstellungsgespräch dorthin und habe noch am selben Tag meine Zusage bekommen. Und damit ging meine Reise bei Fraunhofer los. Ja.
Und wie lange ist das jetzt her?
Na, es war 2004, 20 Jahre.
20 Jahre.
Ich mein erstes Praktikum bei Fraunhofer gemacht.
Mhm. Ja, und der, ich glaube, Josef von Fraunhofer hieß er, der Begründer der ganzen Sache. Der lebt dem, nein? Oder der Namensgeber? Also, Namensgeber,
genau,
glaube ich, so war es.
Er ist nämlich der Namenspatron. Und warum hat man ihn gewählt? Weil er eben nicht nur Forscher war, er war auch Unternehmer. Mhm. Also das Unternehmertum ganz wichtig und hat eben diese beiden Welten zusammengebracht. Der hat mit der Gründung dieser Gesellschaft tatsächlich nichts zu tun. Aber Fraunhofer steht eben als anwendungsorientierte Forschungsinstitution, übrigens die größte weltweit, genau für diese Verbindung. Mhm. Unternehmertum und Innovation, Forschung zusammenbringen. Mhm. Und das ist das, was ich auch so reizvoll finde, muss ich sagen.
Und ich glaube, es sind insgesamt 32.000 ungefähr Mitarbeiter mittlerweile,
ja,
was ich gefunden habe. Riesig.
Ist
also
ganz schön gestiegen.
In allen Instituten. Also mein Bruder war auch im Fraunhofer-Institut in Nürnberg, aber Automotive Sound Engineering, also wieder was ganz anderes. Es ist ja auch immer wieder begeisternd, in wie vielen Feldern, unterschiedlichen Bereichen sich Fraunhofer auch bewegt in der Forschung und so tief auch einsteigt. Mhm. Also
ist für mich auch immer noch faszinierend. Also ich lerne auch jeden Tag bei der Arbeit, wenn ich mal so gucke, was passiert an anderen Fraunhofer-Instituten, was passiert so bei den Kollegen. Es ist eben immer spannend, es ist immer neu, es ist immer innovativ und die Themenvielfalt ist so immens groß. Also eigentlich, es gibt kein Thema, das nicht irgendwo beforscht wird. Tricky ist nur rauszufinden, wer forscht daran,
wo finde ich diese
Person. Aber ja, die Landschaft ist groß, über 30.000 Mitarbeitende, fast also immer so um die 80 Institute. Und da ist schon echt Vielfalt unterwegs in den Themen.
Und du hast dann in einem Future Building Thema begonnen, weil ein Future Hotel gab es ja damals noch nicht bei Fraunhofer, oder?
Ich habe begonnen mit dem Büro der Zukunft, Future Office. Mhm. Und bin damit eingestiegen. Damals hatten wir eine Außenstelle in Stuttgart-Mitte, die hieß das Office Innovation Center. Und das war die gebaute Zukunftsvision von diesem Forschungsteam damals. Da wurde das erste Mal WLAN präsentiert, als damals die Expo in Hannover war.
Also nach dem Modemgeräusch. Wir haben es alle noch im Kopf.
Jemand hat gesagt, guck mal, hier gebe ich jetzt was ein und da hinten kommt es raus. Ja? Und die Leute haben es irgendwie kaum verkraftet. Ja? Es war noch vor meiner Zeit. Das war so die Geschichte, die immer erzählt wurde. Aber das war der Spirit in diesem Office Innovation Center. Also man hat einfach Dinge gezeigt, die noch sehr fern der Realität waren. Und die Menschen konnten es ausprobieren. Wir hatten dort eine Kreativlandschaft, Interactive Creativity Landscape. Da hat man die räumlichen Situationen so gestaltet, dass ein Kreativprozess für eine Projektarbeit, wo man dann auch mal in Einzelarbeit, in Gruppenarbeit wieder geht, dass das bestmöglich unterstützt werden kann mit einem Sinnesraum, ja, wo wir damals das, was man heute mit LED auf Knopfdruck oder Sprachbefehl machen kann, ja, verändere jetzt die Lichtfarbe, das hatten wir damals mit Leuchtstoffröhren gebastelt, ja, aber es hat funktioniert und es war sehr eindrücklich und man hat eben gemerkt, Raum und Raumgestaltung macht was mit den Menschen. Also wenn das Licht hier hell ist, dann sind wir wach, dann unterhalten wir uns angeregt. Und wenn wir das Licht jetzt runterdrehen und es wird eher so Richtung Kerzenschimmer, dann werden wir eben viel müder, entspannter. Vielleicht ändert sich die Tonalität, der Redefluss, die Geschwindigkeit. Und das ist nur das Licht. Ja, jetzt haben wir Geruch, wir haben Temperatur, wir haben Haptik. Also auch, ist es ein gemütlicher Stoff oder kratzt es mich gerade, während ich hier sitze. Also all das nimmt Einfluss auf unser Wohlbefinden. Mhm. Und Wohlbefinden ist eigentlich das Basiskonstrukt, damit Kreativität überhaupt stattfinden kann. Weil wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich nicht gesund bin, fällt es mir viel schwerer, kreativ zu sein. Und also das zeigt schon, es waren so Forschungsarbeiten, die wir da einfach sehr, sehr intensiv über viele Jahre getrieben haben. Und da habe ich mich als Architektin natürlich super drin wiedergefunden. Das war das, was mich in die Architektur getrieben hat. Ja, wie gestaltet man? Und zwar wissenschaftlich fundiert. Nicht einfach nur wäre doch nett, hier einen gelben Stuhl hinzustellen, weil es passt irgendwie gut ins Farbkonzept. Nein, der gelbe Stuhl ist hier, weil er die Inspiration in dem Raum anregen soll, der genau dafür geschaffen ist. Und das ist für mich spannend, diese Zusammenhänge zu verstehen, wissenschaftlich fundiert neue Lösungen in die Welt zu setzen.
Es ist ja auch ein
Büro der Zukunft.
Rein wissenschaftlich vor gar nicht so langer Zeit dieses Enzym beim Menschen gefunden worden, was für das Wohlbefinden auch zuständig ist. Also das haben wir in der Lichtplanung, ich war ja früher auch selber in der Lichtplanung, dann auch irgendwann gelernt, lass das vielleicht 15 Jahre her sein. Also so weit ist das noch nicht, dass du das mit Beleuchtung und so steuern kannst auch, dass sich ein Mensch halt wohlfühlt oder nicht. Und die ganzen anderen Faktoren, die du schon gerade genannt hast, die spielen da natürlich genauso mit rein. Und ja, wir Menschen haben so ein Enzym, was dafür verantwortlich ist, dass wir uns wohlfühlen oder auch nicht wohlfühlen.
Aber Menschen sind doch unterschiedlich. Also ist es denn möglich, wissenschaftlich zu belegen, dass man da
ja, das
so einen Mittelweg
individuell.
Geht so ein Mittelweg dann am Ende?
Aber
oder nee, kann man schon so prinzipiell sagen, dass es,
also,
da es fühlt sich
schon,
jeder.
Es gibt schon Faktoren, die ganz grundsätzlicher Natur sind. Also zum Beispiel auch das Sicherheitsempfinden. Mhm. Ja, es gibt einfach ganz grundlegende Parameter. Wenn ich irgendwo sitze und ich sehe nicht, was hinter mir passiert. Es gibt immer so dieses Beispiel von hinter mir sitzt irgendwie mein Chef oder meine Chefin und wir haben kein gutes Verhältnis und die kann genau überprüfen, was ich gerade so am Bildschirm mache. Dann fühle ich mich verunsichert, ja. Und das geht einfach jedem so. Also ob man es sich eingesteht oder nicht, aber das sind einfach Situationen, die ein Unbehagen verursachen. Und das ist ganz tief in uns verwurzelt, weil das kommt eigentlich noch aus einer Prägung raus, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Und dass wir halt auch, wir mussten so also eingestellt sein, weil wenn wir nicht diese Angst hätten oder dieses Unwohlsein, dann hätte die Menschheit am Ende in der Evolution nicht überlebt oder sich nicht so entwickelt. Also wenn halt einer in der Höhle kam und
wollte ich gerade sagen, ne? Da hat man einen Höhleneingang, ja, im Blick gehabt, sonst nichts.
Da war es schon überlebenswichtig, einfach den Eingang im Blick zu haben und die Kontrolle zu haben. Und also so gibt's ganz viele Einflüsse, die sind schon grundlegend. Und dann gibt's aber Einflüsse, die sind entweder sehr individuell. Also muss man auch vorsichtig sein, gerade bei Gerüchen ist das so ein Thema, ja, wenn ich eben einen bestimmten Geruch mit einer ganz schlechten Situation in Verbindung bringe. Na, ich habe eine Person, die ich nicht mag oder wo ich eine schlechte Situation erlebt habe und ich bringe das mit diesem Geruch in Verbindung, dann kann das natürlich sehr negative Assoziationen auslösen. Gerüche zum Beispiel, wenn es verbrannt riecht, ja, ist wieder so ein Thema. Dann bin ich sofort, bin ich verunsichert und denke mir, oh Gott, brennt es hier, jetzt muss ich flüchten. Ist wieder so ein grundlegendes. Und dann gibt's aber schon Gerüche, wo man sagen kann, die haben generell zum Beispiel eine stimulierende Wirkung, eine anregende, oder die sind eher entspannend und beruhigend. Man muss aber immer im Blick haben, es kann eben sein, dass es Menschen gibt, denen das aufgrund von ihren individuellen Erfahrungen nicht zusagt. Und bei Gerüchen ist es auch so, und das ist dann wieder für die Hotellerie auch wichtig, in dem Moment, wo man einen Geruch aktiv wahrnimmt und sagt, hier riecht's aber, dann ist es schon oberhalb eigentlich der Wahrnehmungsschwelle, wo es angenehm ist. Also ideal ist es, wenn ich solche Gerüche atmosphärisch einsetze, wenn die zwar da sind und unser Gehirn beeinflussen, aber wir es gar nicht aktiv wahrnehmen. Und das kennt man, also wenn man irgendwo reinkommt, also hier ist wohl eine Beduftung, ja, dann ist es eigentlich schon nicht mehr angenehm. Ja. Deswegen, also das Individuelle ist da ein Riesenthema, das muss man berücksichtigen. Was da ein bisschen reinspielt, ist, dass einer der wichtigsten Einflussfaktoren in der Summe dieser vielen Einflüsse ist die Abwechslung. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben die Erkenntnis, ne, der Raum funktioniert so wunderbar, und wir machen dann nur noch diesen Raum so in der Form, dann ist es eben auch langweilig und dann stumpft die Wirkung ab und man sagt, boring. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben auch gucken, dass Räume und deren Gestaltung veränderbar sind oder dass man eben auch immer mal wieder auch mal mit einem Störfaktor arbeitet, ja, und sagt, ja, und dadurch werden die Leute aber aufgeweckt oder wenn es jetzt hier draußen unangenehm riecht und ich komme dann hier rein und sage, ja, toll, dass es hier so gut riecht, ja, also das sind dann wieder Sachen eigentlich auch, wo es um Erlebnis geht, aber natürlich eben Wahrnehmungsthemen, die auch auf das Wohlbefinden sich auswirken.
Und neben dem Individuellen ist es ja auch kulturell gesehen mit Gerüchen komplett wieder ein anderer Individualismus gegeben.
Bis hin eben zu Temperaturen und Lichtfarbe, das ist ja auch was, was in der Hotellerie
vom Norden in den Süden
eine Rolle spielt. Ja, also blau bis rot. Woher kommen die Gäste und was ist ihre gewohnte Lichtfarbe zum Beispiel? Mhm. Und fühlen Sie dadurch die Temperatur, empfinden Sie die vielleicht 1-2 Grad wärmer oder kälter bei einer bestimmten Lichtfarbe? Also da gibt es mittlerweile auch viel Forschung dazu, aber das sind eben alles, wie ich finde, spannende Erkenntnisse, die man auch genau in der Hotellerie eigentlich in die Anwendung bringen kann.
Dann bleiben wir doch am besten direkt in der Hotellerie.
Genau, wir sind ja beim Hotel-Podcast, jetzt kommen wir mal zum Thema Hotel.
Wobei Work and Sleep ja mittlerweile auch immer mehr zusammenrutscht, ja. Aber wie ging es denn weiter mit dem vom Future Office zum Future Hotel?
Also eigentlich seht ihr ja, glaube ich, schon anhand dieser Themen, die wir in Future Office behandelt haben, war der Weg.
Oder sind dann
die
Angestellten eingeschlafen und dann wart ihr schnell beim Hotel?
Also die Themen waren sehr nah dran schon und entstanden ist tatsächlich die Forschung für die Hotellerie jetzt bei Fraunhofer, weil ich damals als junge Wissenschaftlerin meine ersten Reisen gemacht habe. Und wir haben ja auch nicht nur am Büro der Zukunft gearbeitet, wir haben an der Bankfiliale der Zukunft gearbeitet, am Pflegeheim der Zukunft, also viele unterschiedliche Branchen da auch reflektiert. Und ich habe gesehen, wie es da in vielen Zukunftsszenarien einfach schon sehr digital zugeht und sehr technologisch und wie viele Branchen das auch schon sehr gut umsetzen, ja, oder in die Anwendung bringen. Und dann hatte ich meine Geschäftsreisen und war in wahrscheinlich sehr günstigen Hotels untergebracht und fand das nicht gut. Also, um es kurz zu sagen, ich fand es nicht gut. Ich habe ich habe die Digitalisierung vermisst. Ich habe alles, was ich so gelernt habe über Wohlbefinden und was es eigentlich braucht in solchen Situationen, habe ich vermisst. Und dann bin ich sehr frustriert von einer dieser Dienstreisen zurückgekommen und habe dann abends zu meinen Kollegen gesagt, als ich im Büro musste ich irgendwie noch Unterlagen zurückbringen oder so, und habe dann gesagt, das, was wir hier fürs Büro machen, das müssten wir jetzt mal für die Hotellerie anbieten. Ja, ich habe so das Gefühl, also Digitalisierung kann man da brauchen und auch so die Raumgestaltung und alles. Also da könnten wir noch was tun, vor allem mit unserem Know-how. Und das war eigentlich der Startpunkt für Future Hotel. Also damit ging es am Ende los und dann habe ich angefangen, dieses Projekt aufzusetzen.
Ja. Und wie haben die Kollegen reagiert? Waren die auch so viel unterwegs? Und
also die Kollegen, mit denen ich damals gesprochen habe, die waren
oder waren die in anderen Hotels?
Dann mach doch. Und die fanden das schon auch gut. Aber das muss man auch so klar sagen, also on fire, so wie ich, waren sie nicht. Ja, das ist auch der Grund, weshalb ich, glaube ich, heute immer noch das Future Hotel Projekt verantworte und eben hier mittlerweile eine ganze Projektlandschaft in dem Themenfeld ja auch ins Leben gerufen habe. Also es gab wirklich davor Hotelforschung, Blick Richtung Tourismus auch, gab es so nicht bei uns im Institut. Und
gibt es das denn sonst? Ich kenne es auch nur von Fraunhofer, so wie ihr das macht, in diesem mit dem wissenschaftlichen Ansatz und so fundiert.
Also es gibt ja schon viele Forschungsinstitute auch jenseits von Fraunhofer angesiedelt an Universitäten oder auch an den Hochschulen und auch international. Das geht ja ein bisschen auch zu Marktforschungsinstituten,
genau,
die auch Erhebungen machen. Nee, da gibt es schon viele, die in dem Feld auch irgendwo mit Projekten unterwegs sind, ob das jetzt so ganzheitlich ist und so mit einem starken Fokus auf Hotellerie, wie das bei uns betrieben wird, mit der Möglichkeit auch auf Labore zuzugreifen.
Genau, und dies mit diesem Prototypen wissenschaftlichen Ansatz
zu entwickeln und das alles. Also es wäre jetzt vermessen zu sagen, wir sind da die Einzigen.
Das
ist nicht so. Da gibt es schon viele, die eben in einzelnen Themenfeldern arbeiten. Aber ich glaube, wir haben schon so einen Anspruch, eben von der Ideenentwicklung, vom Ideation-Prozess bis hin nachher in die Implementierung von Ideen, wenn dann der Markt reif ist in der Praxis, diese Konzepte zu entwickeln. Und ich glaube, das ist schon was zumindest bei Fraunhofer besonders ist, dass wir halt diese Möglichkeiten haben. Ja. Ja.
Und so mit ganzem Sinne vom Herrn von Fraunhofer.
Genau,
dass das Ganze, wie du gerade schon gesagt hast, unternehmerisch auch wirklich an echten Beispielen dann am Ende das Ganze mündet.
Ja, genau. Und das war auch, um wieder auf die Anfänge zurückzukommen, es war damals auch direkt initial total wichtig. Also mein Chef damals, der jetzt viele Jahre Institutsleiter war, Wilhelm Bauer, der hat dann direkt, als ich ihm die Idee formuliert habe, hat er gesagt, ist ganz einfach, du musst halt jetzt rein in die Branche und wenn die Branche das braucht, dann kannst du das machen. Aber du brauchst am Ende halt eine Finanzierung und du brauchst Unternehmen, die sagen, das ist relevant für uns. Und wenn du das nicht findest oder diese Relevanz, wenn die nicht da ist, dann wird dieses Projekt auch nicht zustande kommen. Und das war für mich dann der Startpunkt. Dann wusste ich, okay, dann muss ich jetzt ja nur mit Vertretern aus der Hotelbranche sprechen und muss die begeistern von der Vision, was dieses Projekt sein kann. Und dann können wir durchstarten.
Aber da war das Echo dann entsprechend positiv in der Branche, nehme ich mal an?
Ja, also am Ende war es sehr positiv. Wie gesagt, das Projekt ist dann 2008 gestartet und wir sind heute immer noch mittendrin und es ist seitdem gewachsen und immer größer geworden. Aber natürlich gab es damals auch Rückschläge. Also ich habe viele, viele Gespräche geführt und nicht alle waren euphorisch. Da gab es auch viele Gesprächspartner, die gesagt haben, was, Digitalisierung und sowas, das braucht doch die Hotellerie nicht. Wir sind hier People's Business und um Himmels Willen, ja. Also ich glaube, manche, die haben mich irgendwie als eine diabolische Erscheinung empfunden und gedacht, ich bringe jetzt die Hölle über die Hotellerie. Also es gab auch sehr krasse Reaktionen. auch bei Vorträgen, die ich gehalten habe, ne, am Anfang, wenn ich dann von Robotern erzählt habe und gerade auch so Virtual Reality Themen, das hat nicht jedem gefallen.
Aber das ist ja auch immer so mit so visionären oder mit visionären Themen und du halt gefühlt 8 Jahre im Kopf voraus bist als deine Zuhörer, ist das ja in fast allen Themenbereichen so, dass wenn du eine Idee hast oder auch schon Ideen mitbekommen hast, wie sich es im Office entwickelt hat mit WLAN etc., da hast du ja eigentlich schon gesehen, dass das funktioniert. Und also ja, und es ist ja auch mittlerweile eine richtige Community, also was das Fraunhofer Future Hotel betrifft. Wir als Jungs sind auch Partner bei Fraunhofer Future Hotel und ich muss auch sagen, der Erfahrungsaustausch ist in dieser Community so intensiv, dass du ja einfach diese Partnerschaften ganz anders lebst und auch Hintergründe erfährst über, wie arbeitet jemand, was braucht jemand, wie ist die Vorstellung. Das ist, glaube ich, so das Besondere, was es für dich jetzt auch herauskristallisiert hat bis heute, oder?
Ja, für mich ist eigentlich, also was es diese Partnerschaft anbelangt und diese Community, die du ansprichst, und ich bin sehr froh, dass du Teil davon bist seit vielen Jahren. Es macht immer noch großen Spaß mit dir. Aber ich glaube, das Besondere ist einfach, dass wir einen unglaublichen Tiefgang haben in unseren Diskussionen. Und das erlebe ich immer dann, wenn ich aus unserer Community rauskomme. Ja. Und es ist nicht nur eine Bubble, sondern es ist einfach fundiert. Ja, man beschäftigt sich mit Themen in der Tiefe. Man hinterleuchtet die aus den unterschiedlichsten Perspektiven und man kommt zu neuen Conclusios. Man kommt eben zu Erkenntnissen und dann geht's in die nächste Runde. Und das ist ein Innovationsprozess, den wir über Jahre ja zu vielen Themen so verstetigt haben. Also, über den Check-in unterhalten wir uns immer noch nach 15 Jahren. Nur die Art und Weise, wie wir die Themen betrachten und über was wir da konkret diskutieren, das ändert sich. Ja. Aber dadurch ist da eben ein riesen Erfahrungsschatz. Und das vermisse ich in anderen Diskussionen, das vermisse ich oft auf Konferenzen, da kann das Panel noch so toll besetzt sein, aber am Ende ist es halt immer ein sehr oberflächlicher Austausch. Und ich glaube, auch die Tatsache, dass sich Personen einfach sehr vertraut sind über ein jahrelanges Miteinander, ist halt auch nochmal ein Schlüssel dahin, dass man sich auf einer ganz anderen Ebene miteinander unterhält. Und dann sind wir wieder beim Thema Kreativität.
Offenheit.
Dann wird diese entfesselt und dann entsteht die Magie. Innovation.
Was ist denn eines der spannendsten Projekte deiner Ansicht nach, die bei Fraunhofer Future Hotel gerade verfolgt werden?
Es sind so viele. Also das ist ja auch etwas, warum bin ich immer noch dabei? Weil ich immer noch wie so ein kleines Kind eine Begeisterung habe für jedes unserer Themen. Ja. Und
egal welche Größe, ne? Klein oder
egal
groß.
Egal welche Größe, aber das sind alles so kleine Diamanten und da schleift man und also es ist wirklich am Ende auch die Vielfalt, die für mich die Begeisterung ausmacht. Und ich meine, es geht gerade um Themen rund um KI sehr viel. Das ist aber auch nicht nur ein Projekt. Wir haben gerade die Studienarbeit zu den Potenzialen von KI entlang der User Journey. Und gleichzeitig sind wir auch in kleinen Entwicklungsprojekten, wo es dann darum geht, ja, wie sieht denn ein Virtual Concierge aus? Wie kann man den mal jetzt schnellst entwickeln und zum Einsatz bringen? Oder wir beschäftigen uns mit Übersetzungssystemen und überlegen uns, ne, wie kann ich hier mit KI ein gutes Tool aufsetzen, das für die Hotellerie auch funktioniert? Oder was gibt's da auch schon für Lösungen auf dem Markt und wie kann man die vielleicht noch weiter optimieren? Und das Thema KI ist einfach so ein Riesenfeld. Es wird uns noch die nächsten Jahre gut beschäftigt halten. Auch da ist es ja so, ne, wir tauchen immer tiefer ein. Es gibt immer mehr Lösungen auch auf dem Markt und da auch den Abgleich zu machen. Also, was möchten wir noch beforschen? Wo braucht es noch neue Erkenntnisse oder auch neue Entwicklungen? Und wo können wir einfach auch schon mit Lösungen, die auf dem Markt parat sind, tolle Dinge umsetzen, indem wir die einfach an die richtigen Einsatzorte auch überführen? Und was können wir auch aus anderen Branchen lernen? Ja. das Thema Metaverse ist eines, das, glaube ich, für viele Unternehmen erstmal noch ein bisschen weiter weg ist. KI ist so jetzt, glaube ich, bei jedem mittlerweile auf der Agenda und jeder denkt sich, ja, muss ich mich jetzt doch mal ein bisschen damit auseinandersetzen, das wird nicht an mir vorbeiziehen.
Metaverse ist irgendwie so das alte WLAN, ne? Wie das früher
Metaverse so, ach, können wir die Tür nicht einfach zulassen? Ja, die Welt ist doch hier schon bunt genug. Aber das sind natürlich Themen, an denen wir auch forschen. Also Metaverse XR-Technologie, das heißt auch Virtual Reality, ne, die Brille, mit der ich immersiv in Welten eintauche, oder eben Augmented Reality, wo ich dann eine Überlagerung habe von der echten gebauten Realität mit digitalen Inhalten. Und da gibt es eben auch wahnsinnig viele Anwendungsfelder. Die sind noch weit entfernt davon, schon erschlossen zu sein. Und für uns als Forscher ist das halt ein riesen spannendes Feld. Ja, und auch nicht nur in der Hotelbranche, muss man sagen, fairerweise, sondern damit beschäftigt sich hier das Stuttgarter Institut auch in allen Branchen, vor allem auch mit dem Thema Industrial Metaverse. Also da passiert schon viel. Und wir möchten ja mit unserer Forschung auch immer ein bisschen voraus sein. Und die Themen werden dann schon aufschlagen und kommen. Da möchten wir vorbereitet sein. Und was sind noch spannende Projekte?
Ja, lass mal kurz da bleiben. Ich glaub, Caroline von Kretschmann aus Heidelberg, wo ich am Wochenende auch wieder bin übrigens, die hat mal irgendwo gesagt, vielleicht verreisen wir irgendwann dann gar nicht mehr, sondern machen nur noch im Metaverse Urlaub mit unserer Brille.
Ja, das machen wir
auch. Ist das
so?
Okay, dann ist das die Antwort.
Und das ist jetzt aber
das ist auch so ein Individualismus-Thema, oder?
Vorsicht. Also das geht jetzt so in die Richtung, wenn ich sage, ja, und wir haben einen digitalisierten Check-in-Prozess und so, oh Gott, und dann brauchen wir keine Menschen mehr in der Rezeption. Nee, brauchen wir nicht. Also den Proof of Concept haben wir doch schon. Es gibt die Hotels, wo ich niemanden mehr habe an der Rezeption. Mhm. Und genauso ist es mit dieser Thematik auch. Ja, diese Technologie erlaubt mir in Zukunft, dass ich nur noch virtuell reise. Was heißt nur noch? Ja, wie genial wird das denn sein? Da tun sich ganz neue Welten auf, ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten. Meine Architektenseele, die macht lauter Kopfsprünge, ja, wenn ich nur dran denke. Also da ist ein riesen Gestaltungsraum. Aber das wird nicht gleichzeitig bedeuten, dass wir Menschen nicht mehr in echt reisen.
Dass das eine das andere aufhebt, ne? Das ist ja auch oftmals so ein Fehlergedanke oder so eine Konsequenz, wo wir denken, entweder oder, nein, es wird
Das Tolle ist, dass unsere Möglichkeiten, unser Möglichkeitsraum wird erweitert. Wir können uns überlegen, ob wir an bestimmte Orte nur noch virtuell reisen, entweder um sie auszukundschaften oder weil ich sage, ich kann es mir leider nicht leisten, dort in echt hinzureisen, oder weil vielleicht irgendwelche neuen Vorschriften sagen, an diesen Ort kommen im Jahr nur noch 50 Personen.
Ja. Interessant, ja.
Da geht es ja auch um Limitierung, Schutz, Schutz von bestimmten Orten. Und dann sind wir ganz schnell bei diesen Szenarien. Wir wissen aber auch, also das virtuelle Reisen ist ja nur eine Facette von der Technologie und ihren Potenzialen in der Anwendung im Tourismus oder Hotellerie. Ein anderes Thema ist Training, also zum Beispiel von Mitarbeitern, von Fachkräften. Ja, wenn ich eben eine Situation nicht nur im Schulbuch lese oder mir jemand davon erzählt, sondern wenn ich das wirklich eins zu eins in einer echten Umgebung selber in dieser Situation ausprobieren kann, es ist virtuell oder es ist augmented, dann habe ich einen ganz anderen Lernprozess. Und es wird schon eingesetzt anderswo. Die Deutsche Bahn setzt sowas schon ein, um zu trainieren. In anderen Unternehmen, Branchen ist es gang und gäbe. Und das sind Themen, die werden kommen. Ja, also die werden immer mehr verbreitet. Und da ist schon viel Musik drin noch.
Und deine Aufgabe, eure Aufgabe auch mit hier Hürden, ne? Und so Denkbarrieren irgendwo abzubauen, ne? Und den Blick auf die Zukunft ein bisschen optimistischer einfach zu sehen.
Ja,
kann mir vorstellen, dass es auch euer Auftrag ist.
Ich verstehe unsere Arbeit schon ganz oft auch genau so. Ja, nicht nur Menschen auf einmal mit irgendwelchen Innovationen zu konfrontieren, sondern sie auch in dem Weg dorthin zu begleiten. Also wir sprechen von Transformationsprozessen und diese Veränderungsprozesse, die passieren eben nicht über Nacht. Und es ist ganz wichtig, dass man unterschiedliche Facetten beleuchtet von verschiedenen Themen, dass man Menschen in die Diskussion einbindet, dass man ja auch Ängste nimmt, indem man darüber redet oder Beispiele zeigt und Menschen sich da auch langsam in solche Themenwelten reinfinden können. Und ich finde, das ist schon vielleicht in der Wissenschaftskommunikation eher angesiedelt, aber schon auch eine unserer Aufgaben als anwendungsorientierte Forscher.
Und ich glaube, wir nehmen auch gerade alle wahr, dass wir uns gerade jetzt in diesem Zeitalter in einer ganz großen Transformation befinden. Also ich habe in so vielen Gesprächen letztendlich festgestellt, dass viele Menschen, die schon eine Aufgabe mit hoher Motivation und Begeisterung lange Zeit machen, dass die halt auch sagen, dass die letzten 20 Jahre waren die besten, die wir hatten. Aber mit dem Gedanken daran, dass das jetzt vielleicht der Anfang oder die Formation ist von den nächsten 20, die richtig gut werden, da haben alle noch so ein bisschen Angst davor. Vielleicht sind die letzten 20 wirklich gut gewesen, aber wir gestalten gerade die nächsten 20 und die werden halt bombastisch, aber ganz anders.
Also ich glaube, die letzten 20 waren schon ziemlich gut. Es ist viel passiert. Ich meine, das Internet hat irgendwie Reichweite bekommen und damit hat sich unsere Welt wirklich verändert.
Und jetzt noch dann noch die Veränderung, die jetzt nochmal draufkommt.
Genau, jetzt geht's weiter und gerade so das Thema technologische Konvergenz, dass eben wirklich die Technologien auch ganz anders miteinander vernetzt sind in Zukunft. Was das für Potenziale birgt und wohin uns das führt, Stichwort auch Quantentechnologie. Also wir haben hier ein Forschungsteam, das sich mit Quantencomputing beschäftigt. Und wir haben selber auch bei uns im Team Szenarien entwickelt für Quantencomputing und AI, haben uns also mit dem Thema auch auseinandergesetzt und wie das sich in verschiedenen Branchen niederschlagen kann. Ich glaube, unser menschliches Hirn ist gar nicht mehr in der Lage, diese Szenarien zu erfassen. Wir können uns das nicht mehr vorstellen, was da technologisch möglich wird. Und das macht es für mich so unfassbar spannend. Also auch wenn man das Thema Foresight anschaut, wir machen hier ja auch viel Szenarioentwicklung, ne, Zukunftsprojekte und generieren für Branchen oder Unternehmen Zukunftsbilder, Szenarien, nicht Visionen, wo man dann mit alternativen Zukünften eben wirklich auch Roadmaps dorthin entwickeln kann. So sind wir auch bei Future Hotel gestartet mit Zukunftsszenarien. Und das sind alles logische Entwicklungen, wo man einen wissenschaftlichen Prozess für anwendet. Ich glaube aber, wir können mittlerweile nur noch so die nächsten 5 Jahre wirklich gut prognostizieren, auch mit diesen Methoden, weil alles andere, die Themen gehen durch die Decke. Ja, diese exponentiellen Entwicklungen, die sind kaum mehr greifbar gerade. Wer weiß schon, was in 30 Jahren auf uns wartet. Also es ist wirklich herausfordernd und gerade auch im Punkto Foresight überlegen wir uns gerade, was das bedeutet für unsere Methoden, natürlich auch, wie wir da KI noch stärker anwenden, wie wir auch immersive Technologien zur Anwendung bringen für diese Foresight-Prozesse. Da ist schon gerade viel Veränderung drin. Das ist spannend.
Mhm. Du hast es gerade gesagt, die letzten 20 Jahre waren schon ziemlich gut. Mhm. Das ist mal auf die Hotellerie bezogen. Und es ist meine Annahme, dass ihr auch wirklich beim Future Hotel ja damit begonnen habt, am Anfang immer alles stark aus dem Blickwinkel des Gastes zu sehen. Sehr viel. Und jetzt bin ich in der Annahme, dass auch der Mitarbeiter an sich mehr und mehr Sichtbarkeit bekommt, auch in den Forschungsprojekten, richtig?
Ja, total.
Ja, das kann ich bestätigen.
Okay.
Ja, wir sind gestartet und da war der Gast. Ne?
One and only.
Ja, one and only. Und es wurde auch ein Spruch geprägt bei uns in der Gruppe, der noch heute oft gezogen wird. Ne? Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Da haben wir viel drüber diskutiert.
Okay. Spannend.
Wenn es darum ging, ist das jetzt ein spannendes Thema? Und dann immer, naja, der Gast will das. Ja, natürlich, wir sind daran, wir haben den Gast erstmal aufgebrochen, haben gesagt, es gibt ganz unterschiedliche Gasttypen, wieder die unterschiedlichen Situationen, je nachdem, was ist auch mein Reiseanlass, wie bin ich unterwegs, in welchem Kontext. Und das war der Startpunkt unserer Forschung. Damals hatten wir auch schon Kennzahlen, ja, und haben gesagt, da wird ein Arbeits- und Fachkräftemangel kommen. Ja, der demografische Wandel zeigt uns das, die Entwicklung mit der Globalisierung etc. Wir wissen, dass es kommt, aber es wollte keiner hören. Es wollte keiner hören. Man hat sich
sind wir da und gemacht. Jetzt haben wir den Salat.
Und ja. Und irgendwann wurde eben dieser Trend dann auch spürbar. Und ich weiß gar nicht, ob das muss ich sagen, ich wollte gerade laut überlegen, ob wir erst während der Corona-Pandemie uns eigentlich so dem Thema der Mitarbeitenden angenommen haben. Aber es stimmt nicht, weil wir haben unsere großen Forschungsarbeiten, die über 3 Jahre gingen, Zukunftswelt oder Arbeitswelt der Zukunft im Gastgewerbe ist eine der Publikationen, dann die Berufsprofile der Zukunft, die wir entwickelt haben. Es war eine sehr, sehr umfassende Forschungsarbeit und die Publikationen sind 2020 noch Anfang rausgekommen. Das heißt, wir haben uns doch schon deutlich vor der Pandemie damit beschäftigt. Und ich würde schon sagen, aktuell ist der Fokus ganz klar auf der Arbeitswelt, ganz klar auf der Perspektive, wie können Mitarbeitende gefunden werden, gebunden, begeistert, gehalten, ja, und wie kann man eben den Arbeitsplatz bestmöglich gestalten und wie können Arbeitsprozesse auch bestmöglich dann wieder mit Digitalisierung unterstützt werden oder automatisiert und substituiert sogar, weil ich einfach nicht mehr über die Menge an Personen verfüge, wie das früher mal der Fall war. Also man kommt um die Digitalisierung an der Stelle gar nicht mehr.
Ja, hoffentlich kommen wir auch an den Punkt, dass wir nicht nur sagen, es machen schon ein paar, die dann noch zählbar sind, sondern eher andersrum, welche machen es noch nicht.
Ja, es
dauert noch ein bisschen, aber wir sind alle zuversichtlich.
Der Druck ist halt leider da.
Noch. Ja.
Ja. Also insofern stimmt das, ne? Es hat sich so ein bisschen gewandelt, wie wir auf die Themen und die Branche blicken. Mal gucken, was da in Zukunft noch
kommt. Also der Effizienzdruck ist größer, weil wenn ich weniger Personal habe, muss ich mit dem vorhandenen natürlich mehr erreichen. Und die Rolle des Gastgebers irgendwie neu zu erfinden oder weiterzuentwickeln. Mhm. Und mich interessiert auch immer so das Thema der privat geführten Hotellerie. Ne? Was muss wie passieren, damit eben da in Zukunft Betriebe auch wirklich in die nächste Generation übergeben werden, die auch Lust drauf hat, aber natürlich vor allem nicht schließen. Mhm. Ja? Wie entwickelt sich's? Ja.
Ja, und dann sind wir auch beim Thema Geschäftsmodelle. Das ist ja sowohl digitale als auch klassischeren Geschäftsmodelle sind ja auch was uns begleitet in unserer Arbeit. Und also eine wirklich große Forschungsarbeit, die aktuell auch läuft, geht in Richtung des Hotel-Ökosystems, Hotel-Service-Ökosystems. Ich glaube, für die Hotels wird es immer wichtiger, auch eine Verankerung in der Nachbarschaft zu haben. Und zwar aus unterschiedlichsten Perspektiven gesehen. Wenn ein Hotel die eigenen Services und Angebote eben auch im Umfeld in der Nachbarschaft mit anbieten kann, ist das erstmal eine spannende neue Erlösquelle. Ist die Frage, geht das mehr so ins Private rein oder geht das mehr Richtung Corporate, also B2B, dass ich im Unternehmen in der Nachbarschaft vielleicht auch mit meinen Services besser adressiere? Wir haben eine Umfrage dazu gemacht. Die Ergebnisse werden wir erst noch veröffentlichen, aber da kommt ganz klar raus, dass eben Menschen, die hier die Zielgruppe sind, ob privat oder geschäftlich, keine Ahnung haben, was die Hotels in ihrem Umfeld eigentlich anbieten und wie sie davon profitieren können.
Das ist eine Zielgruppe. Es somit halt auch nicht nutzen, wenn sie es nicht wissen.
Genau,
dass die, es wird nicht genutzt. Aber auch eine fehlende Kommunikation.
Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir erhoben haben, welche Services würden denn diese unterschiedlichen Gruppen gerne nutzen vom Hotel. Da geht es ja dann auch wieder um Serviceentwicklung oder um Produktentwicklung. Und die Hotels wissen das halt teilweise auch nicht, weil sie ja mit diesen Zielgruppen gar nicht im Austausch sind aktiv. Also da bin ich auch mal gespannt, was da für ein Widerhall kommt, wenn wir diese Ergebnisse veröffentlichen, weil für uns waren die schon sehr eindrücklich. Auch wenn man dann vergleicht Hotels im ländlichen Raum, Hotels im urbanen Raum. Ich glaube, gerade Hotels im ländlichen Raum haben oft nochmal eine ganz andere Rolle und Relevanz auch für das eigene Umfeld. Wir sehen im ländlichen Raum, wie oft grundlegende Infrastruktur fehlt. Ja, da gibt's einfach keinen Tante-Emma-Laden mehr, da gibt's keinen Postservice mehr, da gibt's ganz viele Services, die wegfallen und wegbrechen.
Aber es die gibt Metzger, die Bäcker, ja, die alle.
Aber es gibt auch die Hotels am Ort.
Ja, ja.
Und wie können also Hotels natürlich davon profitieren, aber dadurch auch eine ganz andere Verbindung hin zur lokalen Community haben und wie können sie davon konkret profitieren? Und da gibt's ganz viele
Beide
Antworten
Seiten.
Darauf. Beide Seiten. Und wir haben es ja auch während der Pandemie gesehen. Also wenn dann eben mal die Reisenden wegfallen, dann wird so ein Hotel auch ganz schnell geschlossen. Das kann aber auch anders laufen. Also ich finde, es ist ein sehr, sehr spannendes Feld und kann auf jeden Fall das Geschäftsmodell des Hotels nochmal innovieren, in eine neue Richtung lenken.
Spannend, ja. Weil das sind genau, wie du sagst, im ländlichen Raum privat geführte Häuser, die vielleicht in Zukunft ganz neue Rollen annehmen.
Und wenn wir da wieder den Schwenk machen zu meinem Lieblingsthema Metaverse, ja. Auch das sind Dinge, die wir abgefragt haben, also virtuelle Services, weil das Spannende an solchen virtuellen Services ist ja, dass sie eigentlich losgelöst funktionieren von Zeit und Raum. Ein Zimmer, das ist ja dieses berühmte Uno-Acto-Prinzip. Also ich kann es halt nur einmal verkaufen am Tag und wenn ich es nicht verkauft habe, dann verkaufe ich es am nächsten Tag nicht zweimal.
Das manche Hotels verkaufen ja auch mehrfach am Tag.
Ja, gut.
Ja. Anderes Thema.
Das sind dann die Tricks auch? Und Kniffe. Ja, es funktioniert bei manchen auch sehr gut. Aber so das Standardmodell, ne, ein Zimmer geht eben einmal pro Tag raus. Und da kann ich eben mit neuen, innovativen, digitalen, virtuellen Serviceangeboten, kann ich eine ganz andere Reichweite haben, ich kann in ganz andere Communities reingehen und das ist sicherlich nicht was für jedes Hotel, aber für bestimmte Hotels kann das also absolut zukunftsrelevant sein.
Ich würde gern, bevor uns die Zeit davon läuft, mit diesen ganzen spannenden Themen einmal eine Reise nach Saudi-Arabien machen. Da gibt es auch ein sehr spannendes Projekt, das ist NEOM. Da ist ja das Fraunhofer-Institut sehr involviert. Tell us all about it.
All about it.
Also nein, all about it, okay.
Alles, was wir noch nicht wissen.
Naja, also ich finde das Projekt einfach sehr spannend. Ich meine, wir haben Großprojekte auf der ganzen Welt, wo viele spannende Dinge entstehen. Aber bei NEOM ist es ja schon so, dass da auch ein großer Fokus auf den Bereich Tourismus und Tourismusentwicklung gelegt wird. Und natürlich ist die Hotellerie ein ganz wichtiges Feld. Wir sind mit ganz unterschiedlichen Themen bislang involviert gewesen, also auch was so User Experience Journeys anbelangt, auch jetzt nicht nur für das Thema Tourismus und Hotellerie, sondern übergreifend. Es gibt verschiedenste Projekte, die teilweise jetzt auch schon wirklich im Bau sind. Also diese Vision von einer Stadt der Zukunft, die eben in der Wüste entsteht, wo vorher nicht viel war. Das finde ich schon spannend, den Anspruch zu haben, hier ein nachhaltiges Projekt umzusetzen.
Ja, vor allem das.
Ne? Immer wieder auch natürlich kritisch beäugt wird und in Frage gestellt, weil wir reden hier von einer Hightech-City, die in der Form so auf diesem Planeten noch nicht existiert. Ist es wirklich nachhaltig? Ist es vereinbar mit den Anforderungen? Am Ende ist auch dieses Projekt aus meiner Sicht ein Riesenexperiment. Und deswegen sind wir auch als Forschende da mit dabei. Was da am Ende draus entsteht, ich weiß es nicht. Ja, auch was von dieser Vision dann wirklich in die Umsetzung kommt, ich weiß es nicht.
Ob da dann wirklich die Stadt steht, meinst du? Oder?
Na, also das ist im Bau, das wird schon passieren. Aber die Visionen sind ja schon
fertig.
Sind ja schon sehr exaltiert und wirklich die. Also da wird mit Technologien geplant, die es so noch gar nicht gibt.
Mhm.
Also es ist wirklich, man hat die besten Köpfe weltweit zusammengebracht und gesagt, jetzt projiziere mal diese Stadt in die nächsten 20 Jahre, 30 Jahre, was braucht es dann? Und dahin wird gebaut, weil man weiß, viele der Lösungen werden ja erst in vielen Jahren da sein.
Ja.
Und deswegen wird mit Dingen teilweise geplant, die es heute so noch gar nicht gibt. Also das ist schon total irre, das ist crazy. Aus Forschersicht muss ich sagen, absolut eins der spannendsten Projekte.
Ja, da haben wir doch eins.
Haben wir noch eins?
Nein, nein, aber ich dachte, weil ich vorher gefragt habe, was einer der spannendsten Projekte sind,
ja.
Da ist, glaube ich, schon, das hat schon.
Ja, allerdings muss ich sagen, es ist natürlich weit weg. Es ist kein Projekt vor der Haustür und es ist auch eines, wo wir jetzt eher konzeptionell mit reinwirken, als dass wir auch selber den Erfolg in der Umsetzung wirklich beeinflussen können. Es liegt einfach in anderen Händen. Und deswegen, und das ist ja genau dieses Spannungsfeld, liebe ich dann auch wieder so kleine Projekte, wo man einfach mit ein, zwei Partnern Dinge entwickelt und dann auch umsetzt und man weiß genau, wenn wir heute hier sitzen und wir beschließen das so und wir sind dafür verantwortlich, dann wird das auch morgen so da sein. Ja, und das sind Projekte, also der große Wurf ist toll, ja, das Visionäre, das liebe ich, aber das andere,
das Greifbare ist genauso schön,
finde ich auch klasse. Ja.
Ist die Zeit schon weggelaufen?
Ja. Ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut,
ja,
das
eine
ist
Stunde
so
haben wir schon knapp hier, ja.
Okay, wow. Ja.
Dann würde ich sagen, wir kommen wieder, wenn es in Ordnung ist.
Ja, gerne.
Ja, also wenn man so bedenkt, wie da die Entwicklungsschritte sind bei euch und was da alles passiert, dann
also bestimmt. Geht weiter und wir reisen mit.
Reisen wir mit, macht
Sinn.
Wir
stehen
ja
vor einem ganz spannenden Schritt jetzt, weil wir schließen gerade sehr viele unserer Forschungsarbeit im Future Hotel Projekt ab. Wir haben eine 3-jährige Forschungsphase, die sich jetzt Ende des Jahres dann auch dem Ende neigt. Und dann starten wir Anfang nächsten Jahres praktisch wieder in eine neue 3-jährige Forschungsphase und die Themen werden nicht langweilig, ganz im Gegenteil. Also die Ideen, die jetzt gerade so im Raum stehen, wie wir auf bestehenden Arbeiten wieder ansetzen können und aufbauen oder wie wir eben doch nochmal auch in neue Themen reingehen. Allein die Anforderungen an Nachhaltigkeit bringen ganz viele neue und spannende, relevante Fragestellungen mit sich, die Verbindung dann auch mit Technologie, Twin Transition, also da ist schon noch einiges zu tun und man kann noch viel Innovation in die Welt bringen.
Ja, dann machen wir das mal.
Dann sind wir gespannt drauf. Vielen Dank,
Vanessa.
Danke, Vanessa.
Ist immer spannend mit dir.
Ja, gebe ich zurück. War sehr schön mit euch jetzt.
Weiterhin alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke.
Ciao, ciao.